Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für Christen ist es immer wieder entscheidend, sich auf den Mittelpunkt unseres Glaubens zu besinnen, und der ist natürlich Christus selbst. Er ist gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, in Brot und Wein als wahrem Leib und wahrem Blut Christi. Der Glaubenszeuge, den wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen, wird als Apostel der Eucharistie verehrt. Bischof Manuel González García verehrte das heilige Altarsakrament in besonderer Weise, förderte die Anbetung und Verehrung der Eucharistie. Grund genug für uns, diesen Heiligen näher zu betrachten, denn in unserer Studiokapelle laden wir Sie ja auch zur Anbetung des Allerheiligsten ein. Wie dieser Bischof Christus in der gewandelten Hostie immer wieder neu begegnete, das ist das Thema dieser Sendung. Dazu begrüße ich, telefonisch zugeschaltet, Schwester Ingrid Mohr von der Gemeinschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesu aus Aachen. Sie hat insbesondere den heiligen Bruder Raphael Anais Baron im deutschen Sprachraum durch ihre Übersetzungen der Texte und durch Vorträge bekannt gemacht. Schwester Ingrid wurde 1941 in Minden in Westfalen geboren. 1960 trat sie in die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesu in Aachen ein. 3 Jahre später ging sie nach Spanien. Dort arbeitete sie viele Jahre als Lehrerin, bis sie 1979 nach Deutschland zurückkehrte. Auch hier war sie wieder als Lehrerin tätig, und von August 2000 bis 2007 war sie Krankenhausseelsorgerin am Marienhospital in Düsseldorf. Seitdem lebt sie wieder in Aachen. Von dort ist sie uns nun zugeschaltet. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Herr Gierens, und grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich erwähnte es schon, Sie haben sich intensiv mit dem Werk des heiligen Bruders Raphael Anais Baron beschäftigt. Heute geht es um den heiligen Bischof González García. Was reizt Sie persönlich an diesen beiden Heiligen, dass Sie sich so intensiv mit ihnen befasst haben?
Ja, eben die große Liebe zur Eucharistie, und eben auch, weil die zwei sich gekannt haben. Und ich war öfters in der Abtei, wo der Raphael gelebt hat, und ich war auch in Palencia im Bischofshaus und auch in der Kathedrale, wo das Grab von diesem Bischof, über den wir heute sprechen, ist.
Mhm. Und dann wollen wir jetzt hören, was Sie uns über diesen Bischof zu erzählen haben. Bischof Manuel González García, Apostel der Eucharistie, ist das Thema Ihres Vortrags. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Worte.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, viele von Ihnen kennen den heiligen Raphael Anais Baron durch viele Beiträge in diesem Sender und mehrere Bücher über ihn. Erinnern wir uns kurz. 1934 trat er in die Trappistenabtei San Isidro bei Palencia ein. Als Kranker musste er das Kloster 3-mal verlassen, kehrte aber auch 3-mal dorthin zurück, weil er Gottes Ruf dazu verspürte. 1938 starb er im Alter von nur 27 Jahren und wurde 2009 von Papst Benedikt XVI. Heilig gesprochen. Sie werden fragen, warum ich den heiligen Raphael erwähne, wo doch diese Sendung von einem anderen spanischen Heiligen handeln soll, den Papst Franziskus im Oktober 2016 zur Ehre der Altäre erhob, Manuel González García. Dieser war in den letzten 5 Jahren seines Lebens von 1935 bis 1940 Bischof von Palencia, der Diözese, zu der die Abtei gehört, in der Raphael als Mönch lebte und starb. In die Stille dieses Klosters zog sich Bischof Manuel immer wieder zur Besinnung und Gebet zurück. So kam es, dass sich die beiden mehrmals in der Zeit von Raphaels zweitem, dritten und letzten Aufenthalt dort begegneten. In der Chronik des Klosters heißt es vom ersten Besuch des Bischofs: Am 9. Oktober 1935 kam der neue Bischof von Palencia, Don Manuel González García, nach San Isidro. Zu seiner Ankunft versammelten sich alle im Haus. Als er erfuhr, dass die Kommunität im Chor wartete, um den sakramentalen Segen zu empfangen, ging er sofort in die Kirche. Erst danach fand die Begrüßung des Bischofs durch die 108 Mitglieder der Gemeinschaft statt. Raphael und Manuel zeichnet neben vielen anderen Gemeinsamkeiten eine große Liebe zum heiligsten Sakrament des Altares aus. Manuel González wird als Apostel der Eucharistie und als Bischof der verwaisten Tabernakel bezeichnet. Auch auf Raphael mit seiner großen Liebe und Verehrung dieses Sakramentes trifft die Bezeichnung Apostel der verwaisten Tabernakel zu. Unter den vielen Stellen in seinen Aufzeichnungen, die sich auf die Gegenwart Jesu in der Eucharistie beziehen, hier nur diese eine. Der Herr im Tabernakel verwaist, vergessen von den Menschen. Wenn dieser Gott, der sich in ein wenig Brot verbirgt, nicht so verlassen wäre, wären die Menschen glücklicher. Warum bloß leisten wir ihm nur so wenig Gesellschaft? Herr, ich möchte Tag und Nacht vor deinem Tabernakel knien. Schauen wir nun auf Leben und Werk von Bischof Manuel González García. Er wurde 1877 als viertes von fünf Kindern einer einfachen, tiefgläubigen Familie in Sevilla geboren. Das christliche Leben im Elternhaus und das Beispiel guter Priester ließen den kleinen Manuel schon früh seine Berufung entdecken. Schon als Kind sang er im Chor der Kathedrale seiner Heimatstadt mit und mit 12 Jahren trat er ins Knabenseminar ein. Da er sich der schwierigen finanziellen Lage seiner Eltern bewusst war, verdiente er sich das Geld für Unterhalt und Ausbildung als Gehilfe im Priesterseminar. Einer seiner Lehrer berichtet: Ich lernte ihn kennen, als er noch Kind war. Er war mein Schüler im Priesterseminar von Sevilla. Schon in den ersten Jahren dort fiel er auf durch seine Frömmigkeit, seinen Lerneifer und besonders durch seine glühende Liebe zur Eucharistie und zur Jungfrau Maria. Diese Liebe begleitete ihn während seines ganzen Lebens, auch in Wort und Schrift. Manuel studierte schließlich Philosophie und Theologie und schloss im Juli 1901 seine Ausbildung als Doktor der Theologie und Lizenziat in Kirchenrecht ab. Im September desselben Jahres empfing der 24-Jährige in der Kapelle des Bischofshauses von Sevilla die Priesterweihe. Kurz danach, es war Anfang Februar 1902, erhielt er den Auftrag in Palomares del Río, einem kleinen Ort der Erzdiözese, eine Volksmission abzuhalten. Auf schier abenteuerliche Weise legte der junge Priester die 10 Kilometer von Sevilla nach dort zurück. Zuerst in einem kleinen Boot den Guadalquivir hinunter, dann über Land auf dem Rücken eines Esels. Glücklich angekommen, führte ihn sein erster Weg in die Kirche. Was ihn dort erwartete, hätte er sich niemals vorstellen können. Der Sakristan wies ihn gleich auf den miserablen Zustand des Gotteshauses hin. Und was Kaplan Manuel dort sah, betrübte ihn zutiefst. Aber genau diese Erfahrung sollte entscheidend werden für seinen gesamten priesterlichen Dienst. In einem Tabernakel aus wurmstichigem Holz, schmutzig und voller Spinnweben, erwartete ihn Jesus für die große Aufgabe, die er ihm anvertraut hatte. Aber hören wir, was Don Manuel selbst rückblickend niederschrieb. Es gab einen entscheidenden Augenblick in meinem Leben, in dem ich spürte, dass mich der Herr zu einer größeren Vertrautheit mit ihm rief. Es war eine Begegnung, die mich für immer veränderte. Sie war wie eine zweite Geburt in meinem eucharistischen und missionarischen Herzen. Ich entdeckte eine neue Art, meinen Glauben zu verstehen und meine Berufung zu leben. Mit welcher Freude und Hoffnung, mit welchen Plänen hatte ich mich auf den Weg gemacht? Schon sah ich in Gedanken die übervolle Kirche vor mir und das ganze Dorf in froher Erwartung auf die Tage der Mission. Bei meiner Ankunft begrüßte mich der Sakristan, den ich gleich mit Fragen bombardierte. Freuen sich die Leute auf die Mission? Werden viele daran teilnehmen? Die Antwort war wie ein Eimer eiskalten Wassers auf all meine Illusionen und meine Begeisterung. Die Leute kommen normalerweise gar nicht und ich glaube kaum, dass sie die Mission überhaupt interessiert. Enttäuscht ging ich zum Tabernakel auf der Suche nach Kraft für meine Aufgabe. Was für ein Tabernakel, mein Gott! Ich schaute mich um und musste all meinen Glauben aufbringen und meinen ganzen Mut zusammenraffen, um nicht den Esel zu nehmen, der noch angebunden an der Kirchentüre stand, und umzukehren. Aber ich lief nicht fort. Lange blieb ich auf den Knien und fand Kraft für die Erfüllung meiner Aufgabe. Und vor allem sah ich im Glauben einen so schweigsamen, so vergessenen, so geduldigen, so guten Jesus, der mich anschaute, mir viel sagte und noch mehr von mir erbat. Es war ein Blick, der ein unendliches Verlangen zu lieben und unsäglichen Schmerz darüber widerspiegelte, niemanden zu finden, der von ihm geliebt sein wollte. In seinem Blick lag die ganze Traurigkeit, die wir aus dem Evangelium kennen, wo es heißt, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Oder das Wort, wollt auch ihr gehen. Dieser Blick Jesu traf mich ins Herz und wurde wesentlich für meinen priesterlichen Auftrag. An jenem Nachmittag entdeckte ich im Gebet eine Aufgabe für mein Leben, von der ich vorher nicht einmal geträumt hätte. Priester zu sein für ein Volk, das Jesus nicht liebt. Ich sollte ihn stellvertretend für alle Menschen lieben. Ich sollte seine Füße sein, um ihn zu ihnen zu bringen. Seine Hände, um sie in seinem Namen zu beschenken. Sein Mund, um von ihm zu sprechen. Für ihn zu trösten, für ihn einzutreten, wenn sie ihn nicht hören wollten, bis sie auf ihn hören und ihm folgen würden. Was für eine herrliche Mission! Ja, die bittere Erfahrung von Palomares del Rio prägte von jenem Tag an das Leben Don Manuels. Sie stärkte seine persönliche Verehrung des Altarsakramentes und machte ihn zu einem eifrigen Apostel der Eucharistie für unzählige Menschen. Wenige Tage nach seiner Mission in Palomares del Rio wurde er zum Kaplan in einem von Schwestern geleiteten Altenheim von Sevilla ernannt. Dort wirkte er 3 Jahre lang segensreich mit viel Freude, großem Eifer und feinem Humor. Er lud die alten Menschen immer wieder zur eucharistischen Anbetung ein, und sie folgten gern und mit wachsendem Eifer dem Aufruf ihres geschätzten Seelsorgers. Sie spürten, wie sich durch Gebet und Lobpreis ihr Leben positiv veränderte. Als Don Manuel eine neue Aufgabe zugeteilt wurde, schrieb er den Bewohnern des Altenheimes, die ihm sehr ans Herz gewachsen waren, zum Abschied einige Zeilen. Darin ermutigte er sie, der Anbetung treu zu bleiben. Und um seinen Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, wandte er sich auf originelle Art auch an die Bewohner des Heimes, die ihr ewiges Ziel bereits erreicht hatten, und schrieb: Ihr lieben alten Menschen dieses Hauses, fast alle von euch werden schon verstorben sein, und ihr werdet erfahren haben, wie großzügig der Himmel all die Stunden vergilt, die ihr bei Jesus im Tabernakel der Kapelle verbracht habt. Viele Jahre später erinnerte sich Manuel González so gerne an diesen Anfang seines priesterlichen Wirkens, dass er den Schwestern jenes Altenheimes schrieb: Gerne würde ich meinen Bischofsring und mein Brustkreuz hergeben, wenn ich wieder Kaplan bei euch sein könnte. Die 3 besten Jahre meines Lebens waren die in eurem Haus in Sevilla. Gut 3 Jahre nach seiner Priesterweihe wurde Don Manuel 1905 Pfarrer an St. Peter in Huelva. Der Erzbischof von Sevilla wusste um die erschreckende religiöse Gleichgültigkeit, den bedauernswerten Zustand der Moral und den ausgeprägten Hass auf die Kirche in jener Stadt. Wen sollte er in jene so problematische Pfarre schicken? Aber er wusste auch um den Seeleneifer dieses jungen Priesters, der Huelva retten würde. So bat er ihn, die schwere Aufgabe zu übernehmen. Und Manuel war bereit, dieses harte Kreuz im Vertrauen auf Gottes Hilfe auf sich zu nehmen. Den tiefgründigen Hass der Menschen musste der 28-Jährige schon bei seiner Einführung erfahren. Sogar von den Kindern, die ihn beschimpften und sogar mit Steinen bewarfen. Er selbst berichtet von der tiefen Betrübnis, die er in jener Situation empfand. Welch ein Kontrast zwischen den bei meinem Abschied von Tränen feuchten Augen meiner lieben alten Leute im Altenheim und den bitteren, harten Gesichtern meiner neuen Pfarrangehörigen. Aus tiefster Seele rief der eifrige neue Pfarrer zum Herrn: Herz Jesu, wo fange ich an? Und sich an die Worte des heiligen Petrus vor dem reichen Fischfang erinnernd, betete er: Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und das tat er in inniger Verbundenheit mit dem Herrn und voll Vertrauen auf seinen Beistand. Daraus schöpfte er die Kraft für seine aufreibende Tätigkeit. Täglich weilte er von 5 Uhr früh bis um 10 Uhr in der Kirche, betete vor dem Tabernakel oder saß im Beichtstuhl. Ein Zeitgenosse bezeugt, Don Manuel begann immer vor Jesus im Sakrament und beendete auch dort seinen Tag. Um die Kleinen zu gewinnen, fragte er sich, mit welchem Blick Jesus die Kinder wohl angeschaut hatte. Als eine Gruppe von ihnen ihn wieder mit Steinen bewarf, drehte er sich ruhig um und schaute ein Kind nach dem anderen liebevoll lächelnd an. Dieser Blick besiegte sie. Einige zogen sich beschämt zurück, andere folgten ihm von jenem Augenblick an. So sehr machte er sich eins mit den Kindern. Einer seiner ehemaligen Schüler berichtete: Mit den Kindern sahen wir ihn lachen und weinen, beten und spielen. Pfarrer González kümmerte sich unentwegt um die Benachteiligten der Gesellschaft, ließ Armenküchen errichten und Schulen bauen, ging in die Armenviertel der Stadt, besuchte Kranke, setzte sich für die Anerkennung der Würde der Ärmsten ein. Ihn schmerzte die Armut so vieler Familien und besonders die der hungernden Kinder streikender Bergarbeiter. Mit unermüdlicher Liebe, Geduld und viel Einfallsreichtum eroberte dieser eifrige Priester allmählich die Herzen von Jung und Alt. Auch das religiöse Leben in der Stadt erneuerte sich nach und nach. Er ermutigte zum häufigen Empfang der Sakramente und zum Gebet vor dem Tabernakel. So konnte er viele Menschen von Huelva zu Christus und seiner Kirche zurückführen. Nach 11 Jahren hingebungsvollen Dienstes dort erhielt Pfarrer Manuel González im Dezember 1915 ein Telegramm aus Rom mit der Nachricht, dass der Heilige Vater ihn zum Weihbischof von Malaga ernannt habe. Nachdem er sich im Gebet vor dem Tabernakel ein wenig von dem Schrecken darüber erholt und zu einem Ja zu der für ihn schmerzlichen Abberufung gefunden hatte, war er in der Lage zu sagen: Ich habe kein Interesse daran, Bischof zu sein, ganz im Gegenteil. Aber im Gehorsam habe ich es angenommen. Seine Eminenz ist Stellvertreter Gottes Und wenn er meint, ich solle Huelva verlassen, dann gehorche ich. Nur wenige Wochen später erfolgte seine Bischofsweihe. Kaum hatte die feierliche Zeremonie begonnen, brach er, überzeugt davon, nicht würdig zu sein für dieses hohe Amt, in Tränen aus. In seiner Bescheidenheit begegnete er allen Ehrenerweisungen mit dem Wort: Ich möchte nichts anderes sein als der Bischof der verwaisten Tabernakel. Ich will nur einen einzigen Weg, den, der zum Tabernakel führt. Ich weiß, dass ich vielen Arten von hungernden Menschen begegnen werde. Ich werde sie sättigen mit Brot. Ich werde armen und vernachlässigten Kindern begegnen. Und ich werde Geld und sonstige Hilfe bekommen, um Schulen und Heime für sie zu errichten und ihnen herauszuhelfen aus ihrer Armut. Ich werde Traurigen begegnen, Blinden, Tauben, Lahmen und sogar Menschen, die tot sind an Seele oder Leib. Und ich werde die Freude des Lebens auf sie herabrufen. Wie glücklich werde ich sein, wenn ich die, die ich gewinnen konnte, zum Tabernakel kommen sehe. Verschwitzte Arbeiter, lächelnde Kinder, frische junge Mädchen, alte und von Kummer geplagte Menschen. Dazu gehe ich nach Malaga und wohin auch immer man mich schickt. Ich möchte der Bischof des Trostes sein für die ohne Trost, für den Tabernakel und für das Volk. Für den Tabernakel, weil er ohne Volk ist, und für das Volk, das ohne Tabernakel lebt, Jesus nicht liebt und ihn nicht besucht. Statt Autoritäten und Würdenträger zu seiner Einführung einzuladen und sie mit einem köstlichen Festmahl zu bewirten, lud Bischof Manuel mehr als 3000 arme Kinder der Stadt zu einem kräftigen Mittagessen ein. Die hohen Persönlichkeiten, wie den Bürgermeister oder den Landrat, bat er, das Essen an die Kleinen auszuteilen. Er selbst sowie Priester und Seminaristen halfen dabei tüchtig mit. Don Manuel bezog den schlichtesten Teil des Bischofshauses. Seine Demut und Einfachheit begleiteten ihn auch im Alltag. Hier nur zwei von vielen Beispielen. Klingelte es an der Tür, ging er, zur Überraschung des Besuchers, selbst hin und öffnete. Dem, der meinte, seinen Unmut darüber äußern zu sollen, entgegnete er ruhig lächelnd: Und welche Vorschrift verbietet, dass der Bischof die Tür öffnet? Und wenn ein Anrufer fragte, mit wem spreche ich, antwortete er, mit einem Bediensteten. Dem, der gegen solch ungewohnte Vorgehensweise protestierte, entgegnete er: Bin ich das denn nicht, der Knecht des Herrn?
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Bischof Manuel González García ist heute unser Thema. Er wird auch als Apostel der Eucharistie bezeichnet. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Vortrags von Schwester Ingrid Mohr aus Aachen.
Liebe Hörer und Hörerinnen, nach seiner Bischofsweihe war Don Manuel zunächst Weihbischof von Malaga, ab 1920 dann für 15 Jahre Diözesanbischof. Gleich zu Beginn weihte er sein Bistum dem Heiligsten Herzen Jesu. Ohne finanzielle Mittel, aber mit großem Gottvertrauen, begann er umgehend mit dem Bau eines neuen Priesterseminars für fast 300 Seminaristen. Als guter Hirt lagen ihm die Förderung der Berufungen zum Priester- und Ordensstand sowie die Aus- und Weiterbildung der Priester, ihre Treue im Dienst und ihr persönliches Streben nach Heiligkeit sehr am Herzen. Er wünschte sie sich mit einer stark eucharistischen Prägung, menschlich, intellektuell, geistlich und seelsorgerisch gut vorbereitet. Dieser starke Wunsch kommt auch in den zahlreichen Briefen des Bischofs an seine Priester zum Ausdruck, in denen er unermüdlich das Ziel des priesterlichen Lebens hervorhob: den absoluten und unwiderruflichen Einsatz für Gott und den Nächsten. Mit vielen Ehrerweisungen war Bischof Manuel in Malaga empfangen worden, denn man wusste um sein erfolgreiches pastorales Wirken in Huelva. Aber seine Aufgabe in dieser Diözese wurde alles andere als einfach. Hätte Gott ihm gleich zu Anfang seines Dienstes Einblick gewährt in das, was ihn an Schwerem erwartete, hätte er wohl wie Jesus am Ölberg ausgerufen: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es belasteten ihn Kritik und Intrigen einer Gruppe von Priestern, die ihn infamer Dinge beschuldigten, weil sie Angst hatten, ihre Privilegien zu verlieren. Obwohl dieser tiefgläubige Bischof auch mit seinen Gegnern geduldig war, sah er sich schließlich genötigt, sich an den Nuntius zu wenden, der von den Verleumdungen erfahren hatte. Ihm schrieb er: Die Intrigen und Umstände in Malaga machen mir das Leben schwer. Es bekümmert mich sehr, dass man mir in den Rücken fällt. Mich ermutigt allein der Gedanke, dass das heiligste Herz Jesu das Opfer meiner Gesundheit, meines Friedens, meiner Ehre und meines Lebens annimmt. Mit diesem Vertrauen verlor Bischof Manuel trotz allem nicht den Mut. Er ließ, wie in Huelva, Schulen bauen, sorgte für eine bessere Ausbildung der Katecheten, predigte volksnah und ließ sich auf seinen Wegen durch die Stadt gerne auf ein Gespräch mit den Menschen ein. Aber das Dramatischste in seinem Leben sollte noch kommen. 1931 brachen die antiklerikalen Krawalle der Zweiten Republik aus, die in ganz Spanien eine Eskalation der Feindseligkeiten gegen die Kirche mit sich brachten. Viele Klöster und Kirchen wurden in Brand gesetzt. Nach 29 Jahren seines unermüdlichen Einsatzes als Priester und Bischof in Pastoral, Erziehung und sozialer Arbeit erreichten diese Unruhen auch Malaga und ihn persönlich. Im Mai 1931 wurde das Bischofshaus von einer wilden Horde, angestachelt und ferngesteuert von regierenden Politikern, angezündet. Nur im letzten Augenblick konnte er sich aus dem brennenden Gebäude retten und geriet noch zusätzlich in eine unheilvolle Situation. Unter Stößen und Waffendrohungen trieb man ihn bei Nacht durch die Straßen der Stadt. Einer der Angreifer hielt einen Strick bereit, um ihm diesen um den Hals zu legen. Schließlich gelang es dem so Verfolgten, bei einem Priester Zuflucht zu finden. 2 Tage später floh er nach Gibraltar, um das Leben derer, die ihn beherbergten, nicht in Gefahr zu bringen. Für 7 Monate fand er Unterschlupf bei dem dortigen Bischof. Ende Dezember 1931 kehrte er heimlich nach Ronda, einer kleinen Stadt seines Bistums, zurück, obwohl er wusste, dass sein Leben auch dort in Gefahr war. Im Herbst 1932 zog er auf Weisung des Nuntius nach Madrid und leitete von dort aus seine Diözese bis 1935. Es waren mehr als 4 lange Jahre des Exils, wie für einen, der unerwünscht oder gefährlich ist. Da er alles verloren hatte, lebte er von Almosen. Aber auch jetzt verlor er nicht seinen Eifer für den Herrn im Tabernakel, war geistlicher Begleiter für viele, schrieb eine ganze Reihe religiöser Bücher und gründete mehrere Gruppen, die ich gleich noch kurz erwähnen werde. Nach 15 Jahren als Bischof von Malaga ernannte ihn Papst Pius XI. 1935 zum Oberhirten der Diözese Palencia. Noch bevor er Malaga verließ, betete er voll Vertrauen und Hingabe in einem seiner größten Anliegen, der Heiligung der Priester. Herz meines geliebten Jesus, wenn du willst, dass aus Malaga gute Priester hervorgehen, dann sei ich das Weizenkorn, das in die Erde gesenkt wird und stirbt. Fiat, Fiat. Und mit einem Herzen, das von allem frei geworden ist, konnte er sagen, wie eine kleine Hostie bin ich bereit, mich hinzugeben. Ich möchte dem Herzen Jesu in Palencia zur Verfügung stehen. Nach einer Woche Exerzitien in der Trappistenabtei, in die Rafael Arnaiz Barón eingetreten war, begann Don Manuel seinen Dienst in Palencia am 12. Oktober 1935, einem in Spanien großen Feiertag zu Ehren der Gottesmutter. Es sollten die letzten 5 Jahre seines Lebens werden, und es wurden Jahre inneren Friedens, trotz der Schrecken des spanischen Bürgerkrieges und aller Entbehrungen der Nachkriegszeit. Wieder gönnte sich der Bischof keine Ruhe. Mit viel Eifer und Güte vermittelte er auch in seiner neuen Diözese die Liebe zur Eucharistie, führte die Anbetung des Allerheiligsten ein, bildete Katecheten aus und kümmerte sich mit wahrer Hirtensorge um Gläubige und Priester. In Palencia musste Manuel zwischen 1936 und 1939 den Bürgerkrieg erleben, der, wie er sagte, die größte Anzahl an profanierten Tabernakeln in der Geschichte des Landes mit sich brachte, was wohl neben allem anderen Leid sein größter Schmerz war. Eine wahrlich erschütternde Tatsache ist die, dass in Spanien während dieser Zeit und schon vorher in den Jahren der Zweiten Republik fast 12.000 Bischöfe, Priester, Seminaristen, Ordensleute und Laien ihres Glaubens wegen ermordet und etwa 20.000 Kirchen und Klöster zerstört wurden. Übrigens wurden bisher 1.725 der Ermordeten selig gesprochen. Neben dem bereits genannten segensreichen Wirken von Manuel González García sind noch seine reiche schriftstellerische Tätigkeit und die durch ihn gegründeten eucharistischen Gruppen zu nennen. Seit der bitteren Erfahrung von Palomares del Río empfand er, wie wir bereits sahen, tiefen Schmerz über die Vernachlässigung des Herrn in der Eucharistie. Immer wieder musste er an die bittere Klage im Johannesevangelium denken, wo es heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Don Manuel suchte und fand Menschen, denen, wie ihm selber, die Anbetung des Altarsakramentes ein großes Anliegen war. Schon 1910, also in seiner Zeit als Pfarrer in Huelva, hatte er den Frauen, die ihm bei seiner apostolischen Tätigkeit treu zur Seite standen, seinen tiefen Herzenswunsch mitgeteilt mit den Worten, oft habe ich euch um eure liebende Sorge für arme Kinder und vernachlässigte arme Menschen gebeten. Lasst mich heute eure Aufmerksamkeit auf den lenken, der am meisten Vernachlässigte unter allen Armen ist, Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. Ich bitte euch um eine Gabe der Liebe für diesen Jesus im Sakrament des Altares. Ich bitte darum, dass jede von euch aus Liebe zu Maria und zu diesem Herzen, das so wenig Gegenliebe erfährt, zu einer Maria für die verlassenen Tabernakel werde. Die Antwort jener eifrigen Frauen war positiv und trug zur Gründung weiterer Gruppen bei. So entstanden Anbetungsgruppen von Erwachsenen, Familien, Jugendlichen, Kindern, geweihten Laien, Priestern und Ordensfrauen. Sie alle widmeten sich auch der Sühne für die Verunehrungen des Altarsakramentes. In vielen Diözesen Spaniens und Südamerikas geschieht das noch heute. Don Manuel wurde auch zum Gründer von 2 Ordensgemeinschaften, einer für Männer, den sogenannten Jüngern des heiligen Johannes, und einer für Frauen, den eucharistischen Missionarinnen von Nazareth. In seinem Herzenswunsch, die Anbetung des Allerheiligsten zu fördern und eifrige Priester und Katecheten heranzubilden, gab Manuel González schon seit seinen ersten Priesterjahren zahlreiche Bücher und Zeitschriften heraus. Sie fanden und finden teilweise noch heute weite Verbreitung und zeichnen sich durch ihren schlichten, ansprechenden Stil aus, oft durchdrungen von dem den Andalusiern eigenen Charme. In den letzten Jahren seines Lebens verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Bischof Manuel zusehends. Auf heroische Weise nahm er seine Krankheit als Gottes Plan für sich an. Auch jetzt verlor er nicht sein charakteristisches Lächeln, war stets freundlich und liebenswürdig. Während einer Reise im Jahr 1939 erkrankte er schwer. Als er nach Madrid in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, ließ er an der Kapelle seines Bischofshauses anhalten und betete inständig: Herz Jesu, ich danke dir für all die Schmerzen, die du für mich zulässt. Sei gepriesen für alles, auch dafür, dass du jetzt willst, dass ich gehe. Dein bin ich. Mach mit mir, was du willst. Wenn du willst, dass ich zurückkomme, sei gepriesen. Und wenn du es nicht willst, sei gepriesen. Wenn du willst, dass ich gesund werde, sei gepriesen. Und wenn nicht, immer nur, was du willst. Und so ging das irdische Leben dieses eifrigen Priesters und Bischofs dem Ende entgegen. Am 4. Januar 1940 gab er es an seinen Schöpfer zurück. Seinem Wunsch entsprechend wurde er in der Sakramentskapelle der Kathedrale von Palencia bestattet. Die von ihm selbst verfasste Grabinschrift lautet: Ich bitte darum, in der Nähe eines Tabernakels begraben zu werden, damit meine Gebeine nach meinem Tod sowie meine Zunge und meine Feder im Leben die Vorübergehenden daran erinnern: Hier ist Jesus, hier ist er. Lasst ihn nicht allein. 2001 wurde Bischof Manuel von Papst Johannes Paul II. Selig und am 16. Oktober 2016 von Papst Franziskus heilig gesprochen. Sein liturgischer Gedenktag ist der 4. Januar, sein Todestag. Zum Abschluss noch einige Worte vom heiligen Papst Johannes Paul II. Zu diesem Heiligen, dem Apostel der Eucharistie und Bischof der verwaisten Tabernakel. Wir können Christus, dem Auferstandenen, in der Eucharistie begegnen, in der in den Gestalten von Brot und Wein wahrhaft gegenwärtig ist. Das war die große Leidenschaft von Manuel González García, dem Bischof von Malaga und später von Palencia. Die vor einem verlassenen Tabernakel in Palomero del Rio gemachte Erfahrung prägte sein ganzes Leben. Von jenem Augenblick an verbreitete er die Verehrung der Eucharistie. Manuel González ist ein Vorbild eucharistischen Glaubens, dessen Beispiel noch heute in der Kirche spricht. Bis hier Papst Johannes Paul II. Möge der heilige Manuel González García unser Vorbild bei der Anbetung des Allerheiligsten und Fürsprecher bei Gott sein.
Ja, vielen Dank, Schwester Ingrid Mohr, für Ihren Vortrag über Bischof Manuel González García, diesen Apostel der Eucharistie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch einige Minuten. Sie haben die Möglichkeit, sich in diese Sendung mit einzubringen. Vielleicht ist Ihnen ein Gedanke hängen geblieben. Vielleicht möchten Sie etwas beitragen, was Sie gerade in dieser Sendung erfahren haben. Oder Sie berichten einfach darüber, was Ihnen die Anbetung und Verehrung der Eucharistie persönlich gibt, wie sie im Glauben bestärkt. Wir freuen uns über Ihre Zeugnisse. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Für die Hörer außerhalb von Deutschland die 0049 89 517 008 008. Ave Verum Corpus, gesungen von Andrea Bocelli, ein Lied passend zur Verehrung der heiligen Eucharistie. Das ist unser Thema heute in der Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von Schwester Ingrid Mohr aus Aachen über den Apostel der Eucharistie, Bischof Manuel González García. Und so haben uns auch einige Hörer erreicht, die etwas zu dieser Sendung, zu diesem Thema beitragen möchten. Zunächst Herr Leupi aus der Schweiz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Herr Leupi.
Freut mich, Sie zu hören. Es ist ja ein eindrücklicher Vortrag gewesen, der wirklich einem im Herzen berührt hat, weil das ist wirklich das Höchste, den Herrn anzubeten.
Ja.
Und ich wollte einfach mich freuen, Sie wieder mal zu hören und hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, ich hoffe, es geht Ihnen auch gut.
Ja, mit Gottes Hilfe, gell? Gut.
Genau. Ja. Ja, Herr Leute, Gottes Segen.
Ihnen auch, Schwester Ingrid. Auf Wiederhören.
Ade. Ade.
Ja, vielen Dank, Herr Leupi. Und wir gehen nach Jena. Von dort hat uns Herr Kuschel erreicht. Grüß Gott, Herr Kuschel.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Kuschel.
Grüß Gott. Während der Exerzitien in einem Kurs hat der leitende Priester uns gesagt und dazu ermutigt, auch von zu Hause aus eucharistische Anbetung zu halten.
Ja.
Und das ist eine Möglichkeit für Kranke und auch andere, die das Haus schwerlich verlassen können, eucharistische Anbetung zu halten.
Ja, genau. Nicht alle können in eine Kirche vor den Tabernakel gehen. Ne? Aber ich denke dann so oft, Sie kennen sicher auch das Adorote Devote, Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Ne? Das kann man auch zu Hause beten, Strophe für Strophe.
Genau.
Ne? Ich weiß nicht, ob Sie, also im neuen Gotteslob ist das unter Nummer 497 zu finden. Vielleicht ist das auch eine Anregung für manche, die auch nicht in die Kirche gehen können, ne?
Ja, ein schöner Dank für den Hinweis. 494.
497.
497, ja.
Genau, ja.
Dass man das tut.
Ja. Und vielleicht, wenn jemand das neue Gotteslob noch nicht hat, dasselbe ist in dem alten Gotteslob unter Nummer 546.
Ja, ja.
Also 546.
Ja, ja. Meine Frau und ich, wir sind in dieser Situation.
Ja,
und
genau.
Und werden nun eucharistische Anbetung halten.
Ja, wunderbar. Das können Sie zu Hause auch machen, ne?
Ja.
Sich verbinden mit dem Allerheiligsten Altarsakrament.
Ja.
Wunderschön. Tun Sie das weiter.
Ja, ne? Danke.
Gottes Segen dazu Ihnen, Herr Kuschel, und zu Ihrer Frau auch.
Ja,
danke. Dankeschön, Herr Kuschel, für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes
Alles
Segen.
Alles Gute, Gottes Segen, ja.
Danke. Auf Wiederhören.
Bitte.
Die nächste Hörerin ist Frau Bauer aus Bad Bocklet. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Bauer.
Bocklet, ich habe gehört, dass Sie die Schwester Ingrid sind. Also Ihr Vortrag, ich muss Ihnen sagen, das war für mich wirklich ein Gottesgeschenk. Ne? Und ich habe auch ein Jesus auf hier bei mir im Zimmer drin stehen. Also er steht oben auf dem Schränkel, auch die Mutter Gottes. Und ich bin immer dann, ich bete auch mal jeden Tag mit Radio Horde einen Rosenkranz mit und bin immer bei Jesus, also ich nehme ihn auch manchmal sogar in die Arme. Also es hat mir wirklich viel, viel Geschenk gebracht. Ne? Also
ja,
es war wirklich, Schwester Ingrid, ein Gottesgeschenk. Und ich möchte Ihnen dazu sagen, ne, wenn ich wieder mal einen Vortrag von Ihnen höre ich mir den auch auf jeden Fall wieder gerne an. Ne? Und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und danke für Ihr Gespräch. Also ich war da richtig aufmerksam dabei, ne?
Ja.
Also, ich bin auch im Gebetskreis sogar immer dabei, jeden Monat, ne?
Schön. Ja, das ist so wichtig, ne? Dass wir das weitertragen, das Gebet.
Und
viele tun es nicht mehr.
Ich gehe auch in der Kapelle, ne? Im Bogdet Kurhaus zur Anbetung, gehe ich auch jeden Monat einmal mit, ne?
Wunderbar. Ja und bis weiter.
Ja, und das bringt mir viel Kraft und Freude, ne? Vor allen Dingen auch Kraft. Ne?
Ja.
Also einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
Und Ihnen auch, Frau Bauer.
Und auf jeden Fall auf Wiederhören, gell?
Wiederhören, Frau Bauer.
Dankeschön, Frau Bauer. Auf Wiederhören. Schönen Sonntag. Wir gehen von Bad Bocklet weiter in das Emsland. Von dort hat uns Frau Riepe erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Riepe. Ja, ich möchte noch dazu sagen, die Anbetung von zu Hause aus. Wir Kranken, wer als Kranker einen Laptop oder Computer mit Internetzugang hat, kann über schule-desglaubens.de sich einklicken in Polen. Dann hat man das Allerheiligste direkt vor Augen. Das ist so wunderbar.
Und auch
das,
eine Anregung, ja, schön, ja, danke.
Ich danke auch ganz herzlich. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Riepe.
Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Jetzt weiß ich nicht, ob sie schon bereit ist. Muss ich gerade mal nachfragen. Frau Wiesemann, grüß Gott.
Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Frau Wiesemann.
Ich freue mich sehr, dass ich mal Sie an der Strippe habe. Ich kenne Sie von den Vorträgen über Bruder Raphael Arnalds-Baron, den ich sehr liebe. Und höre ab und zu, habe ich auch mal die Vorträge wieder gehört. Und ich bin sehr interessiert, weil wir hier eine ewige Anbetung haben.
Ja.
Und ob es da irgendwie also ein Heft gibt. Ich habe vor 11 Jahren das Heft geschenkt bekommen, die Zärtlichkeit Gottes oder sowas.
Ja.
Und da habe ich die erste Information über Bruder Raphael Arnalds-Baron gehabt und dann die Vorträge von Ihnen. Ich wollte fragen, ob es so ein Heft vielleicht über den Bischof auch gibt.
Ja, da gibt's ganz viel, aber leider auf Spanisch.
Ja, ich meinte natürlich in Deutsch.
Da ist noch nichts ins Deutsche übersetzt worden.
Na, da haben Sie eine Aufgabe.
Sie geben mir dann auch die Zeit dazu, ne?
Ja, da muss man, da muss der Herr einfach das, wenn er das will.
Ja, ich habe ja auch schon oft dran gedacht, denn er ist wirklich ein Vorbild der Anbetung. Und
ja,
es ist schon wunderbar. Und der heilige Raphael, ich meine, der ist ja auch, ich habe den auch mit reingenommen, jetzt auch, weil er auch die Anbetung so gepflegt hat. Er ist so unglaublich, ne?
Ja.
Mit welcher Liebe. Ich habe ja schon Sendungen auch, ein Leben aus der Eucharistie. Da hatte ich auch mehrmals eine Sendung bei Raphael, ne? Also die zwei passen so wunderbar zusammen und sind sich ja auch, wie ich eben schon sagte, begegnet. Ne?
Als ich las Ihren Namen, da habe ich gedacht, da muss ich heute hören nochmal, ich wenig das gar nicht mehr Radio.
Ja, schön.
Ja, schade, aber vielleicht hört man mal was, dass sich da was ergeben hat.
Ja, das wäre schön. Ich werde das auf jeden Fall den Schwestern, den eucharistischen Missionarinnen da, von die der Bischof gegründet hat, den werde ich auch mal weitergeben.
Vielleicht das ist gut.
Wissen die ja einen Weg.
Ja, gut.
Ja, auf jeden Fall werde ich denen das mitteilen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin so segensreiche Wirken durch die Vorträge, die Sie überhalten. Ich höre auch so gern, wie Sie es vortragen. Das ist
Ich würde sagen, gerne und obwohl es sehr viel Zeit braucht.
Ja.
Ich kann mir sowas nicht aus dem Ärmel ziehen.
Ja, ist klar. Wir sind ja auch nicht mehr so ganz jung, gell?
Nee.
Gut, also ich wünsche Ihnen Gottes Segen weiterhin für Ihre
Arbeit.
Danke
Ihnen auch, Frau Wiesemann. Okay,
Dankeschön, Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, das waren zahlreiche Anruferinnen und Anrufer, die Zeugnis gegeben haben, wie stark sie die Eucharistie verehren. Vielen Dank allen, die sich jetzt auch noch telefonisch in die Sendung eingebracht haben. Wenn Sie weiterlesen möchten, wenn Sie lesen möchten, was Schwester Ingrid Mohr über den heiligen Raphael Arnalds-Baron geschrieben hat, das war zwar heute nicht unser Thema, aber das ist Ihr Arbeitsschwerpunkt sozusagen, da gibt es zahlreiche Bücher, die finden Sie auf unserer Homepage horeb.org. Schauen Sie einfach in den heutigen Tagessendeplan, in das Infofeld zu dieser Sendung Spiritualität, da finden Sie eine Bücherliste, unter anderem
über den Hörerservice
auch, unter der Rufnummer 08328 921 110 08328 921 110. Wie immer können Sie auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen auf CD. Da rufen Sie einfach beim CD-Dienst an. Das ist fast die gleiche Telefonnummer, die 08328 921 120. Also einfach die 20 am Ende. Oder Sie klicken einfach auf unsere Homepage horeb.org. Da finden Sie dann auch diese Sendung im Podcast einfach zum Herunterladen. Das war die Spiritualitätssendung für heute. Wir wollen im Gebet enden. Schwester Ingrid, Sie haben noch ein Gebet vorbereitet. Dann darf ich Sie bitten, das vorzubeten.
Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass im heiligen Manuel González García das Geheimnis der Eucharistie durch seinen tiefen Glauben, seine starke Liebe und sein großes Vertrauen aufgeleuchtet ist. Erfülle uns auf seine Fürsprache mit dem glühenden Wunsch, eucharistisch zu leben und die Verehrung des heiligen Altarssakramentes zu fördern, damit die Menschen Licht und Leben annehmen, die aus deinem Herzen strömen. Lass uns in Gemeinschaft mit deiner Mutter Maria Zeugen der sühnenden Liebe für die Welt sein, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit.
Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott an Schwester Ingrid Mohr aus Aachen. Das war die Spiritualitätssendung für heute. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Oliver Gierens.